Richtig. Es ist eine Botschaft, die wir immer wieder brauchen, weil es so wichtig ist und so befreiend ist, zu wissen, wir gehören hier nicht her. Ich lese euch den Text aus dem Philipperbrief, Brief von Paulus an die Philipper, in Kapitel 3, ab Vers 5. Noch einmal der Brief von Paulus an die Philipper, Kapitel 3, ab Vers 5. Da schreibt Paulus Folgendes: Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur dies, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz forderten. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich diese Dinge alle für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Und der Paulus hat einiges verloren, hat eine privilegierte Stellung gehabt innerhalb der jüdischen Elite. Er war sozusagen der Beste unter den Juden. Er hat alles dafür getan, um Gottes Willen zu tun. Das war sein ernstester, sein innigster Wunsch. Er wollte ein gottgefälliges Leben führen. Aber er ist dabei auf einen völlig falschen Dampfer geraten. Ja. Was heißt nicht von dieser Welt? Mir fällt da was ein, was in den letzten 3 Jahren, wo Corona war, immer wieder so das Schlagwort war. Das Schlagwort war immer, da gibt es ein System. Da gibt es ein System und dieses System ist böse. Und wir müssen uns abgrenzen und trennen von diesem bösen System. Ja. Und Menschen haben da alle möglichen menschlichen Lösungen vorgeschlagen, um aus diesem System auszusteigen und menschliche Gedanken, was dieses System ist. Und ich möchte euch ein bisschen was erklären darüber, was die Bibel darüber sagt, was dieses System ist und wie wir aus diesem System aussteigen können. Ja. Und die Antwort ist eine deutlich andere als die menschliche der sogenannten Systemkritiker, wie sie sich selber bezeichnen. Ja. Aus biblischer Perspektive besteht das böse System in dieser Welt aus 2 Bereichen. Der eine ist der sichtbare Bereich. Das ist eine Welt, die Gott ablehnt oder überwiegend ablehnt und in der deswegen die negativen menschlichen Charaktereigenschaften überhand nehmen. Und die Auswirkungen sehen wir tagtäglich jetzt gerade, wenn wir in die Ukraine schauen, das ist furchtbar. Aber es ist letztlich das, was in uns drinnen steckt, wenn es ungefiltert rauskommt. Das sind ungefiltert gelebte negative Emotionen, Hass, Größenwahn, ich weiß nicht was den russischen Präsidenten umtreibt. Gott kennt sein Herz, ich kenne es nicht. Ja, Kränkung, ganz sicher. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt Spekulation, wir wissen nicht, was wirklich in ihm vorgeht, weiß keiner, außer Gott. Ja. Und dass dieses böse System dieser Welt, die von Gott getrennt ist und die deswegen auch kaputt ist, deswegen gibt es Tod, deswegen gibt es Leid, deswegen gibt es Krankheiten, Naturkatastrophen und so weiter und so fort. Das ist alles eine Folge unserer Trennung von Gott. Ja. Und dieses System, dieses böse System, wie die Bibel, aus biblischer Perspektive, hat auch einen nicht sichtbaren Bereich auf der spirituellen Ebene. Und da geht es um einen zutiefst bösartigen Geist, so eine Person, ein Geistwesen, das die Bibel als Satan bezeichnet und wir oft als Feind, weil damit kann ich persönlich mehr anfangen als mit irgendeinem Namen. Der Tod und Leid und Zerstörung in Gottes gesamte Schöpfung hineinbringen will. Nicht nur zu uns als Menschen, sondern in die gesamte Schöpfung. Der will, sein höchstes Ziel ist, zu zerstören und schlimmer noch, das Gute zu pervertieren und daraus was Grausliches zu machen. Ja. Zum Beispiel ist Stolz auf die eigene Heimat und auf die eigene Herkunft nichts Böses. Nationalismus ist furchtbar und hat furchtbare Auswirkungen gehabt bis heute. Seit der Nationalismus entstanden ist, hat er nur zu Katastrophen, Kriegen, Kämpfen, Streit und so weiter geführt. Er hat wenig Gutes hervorgebracht. Ja. Die Lösung besteht aus biblischer Sicht aber eben nicht darin, dass wir jetzt auf der einen Seite unsere Bankkarten verbrennen, das Smartphone in die Donau schmeißen und uns in den Wald zurückziehen und dort ohne Geld uns selbst versorgen. Ja. Oder auf die andere Seite uns ängstlich zurückregen, nicht mehr rausgehen aus unserer christlichen Blase, um nur ja nicht am Bösen der Welt anzustreifen. Beides sagt die Bibel nicht. Das ist nicht das, was Gott von uns will, im Gegenteil. Die biblische Lösung ist, dass wir, jeder Einzelne für sich, in die Beziehung zu Gott zurückkehren. Das ist die Lösung und das ist die Antwort. Und die biblische Wahrheit, so wie Gott sie uns sagt, ist, wir sind ab dem Moment nicht mehr Teil dieses bösen Systems dieser Welt, wenn wir unser Leben Jesus in die Hand gegeben haben, wenn wir uns der Herrschaft von Jesus unterstellt haben. Dann sind wir eine neue Schöpfung, bekommen ein neues, heiles Ich, und werden herausgeholt aus dieser Welt. Dann sind wir nicht von dieser Welt, dann sind wir nicht mehr Teil des Systems. Ja? Wenn ich meine Maske verbrenne, macht mich das nicht frei. Oder wenn ich mich furchtbar aufrege über die Corona-Demos. Ja? Ist beides, sind leere Kilometer. Ja? Habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich mich viel zu viel geärgert habe über verschiedene Sachen, die da passiert sind, hätte ich mal alles sparen können. Ja? Die einzige Lösung ist, dass ich mich in Gottes Hand begebe, dort hinein begebe und dort in meinen Schutz und meine Sicherheit habe. Und wenn ich diese Sicherheit in Jesus habe, ja, dann brauche ich diese ganzen äußerlichen Dinge nicht mehr. Ja. Und letzten Endes sind äußerliche Dinge, wie dass ich mich von bestimmten Dingen streng abgrenze und so weiter, das ist nicht falsch an sich. Ja. Es ist nicht verkehrt, wenn ich mich von negativen Dingen abgrenze. Meine Herzensmusik ist der Hardrock zum Beispiel. Ja. Damit bin ich groß geworden und ich liebe diese Art von Musik. Aber ich höre mir gewisse Bands nicht mehr an. Und das mache ich nicht aus Angst, weil, oh Gott, da könnte der Feind irgendwas und ich weiß nicht was. Nein, überhaupt nicht. Was soll mir der Feind tun? Gott sagt, der in mir lebt, ist größer als der in der Welt. Ja? Aber ich mache das nicht, weil ich Angst davor habe, sondern ich mache das, weil ich es nicht mehr will. Paulus sagt, ich bin frei, ich habe die Freiheit, alles zu tun, aber nicht alles, was ich tue, ist gut für mich. Und bestimmte Sachen will man nicht mehr geben. Weil die Texte nicht leibernd sind, weil die Stimmung und Atmosphäre, die darüber kommt, nicht leibernd sind und nichts Gutes mit mir macht. Und auf der anderen Seite gibt es auch christliche Hardrock- und Metal-Bands, die Gott loben und preisen. Ja? Der Stil sagt überhaupt nichts aus. Ja? Der Stil ist völlig wurscht. Der gefällt uns oder gefällt uns nicht. Aber kein Musikstil ist böse oder schlecht. Mozarts Zauberflöte preist die Freimaurerei. Und alles lieben Mozart und sagen, boah, der ist so toll. Ja? Hat genauso esoterische Inhalte aus heutiger Perspektive. Ist auch nicht klasse, die Botschaft, die da drinnen steckt. Also es hängt nicht vom Stil ab. Also wenn ich diese innere Sicherheit und diese innere Freiheit in Jesus nicht habe, ja, dann brauche ich Krücken. Weil wir brauchen als Menschen irgendwo Halt und Sicherheit. Ohne dem können wir nicht sein. Und wenn ich diesen Halt und diese Sicherheit nicht habe, dann muss ich mal andere Dinge heranziehen. Und ein Weg, den der Paulus gewählt hat und von dem er sich versprochen hat, Halt und Sicherheit, das war der äußeren Frömmigkeit. Und genau darum geht es ihm in dieser Bibelstelle. Bis zu seinem Damaskus-Erlebnis ist Paulus diesen Weg unglaublich konsequent gegangen. Ja? Er hat zur absoluten Elite der Top-Juden gehört, ja, und trotzdem sagt er dann, das alles war in Wirklichkeit völlig wertlos. Hat mir nichts gebracht, keinen Gewinn, im Gegenteil. Ja. Paulus hat durch seine Begegnung mit Christus, ist in der Apostelgeschichte nachzulesen, was sehr dramatisch ist, hat ihn vom Pferd geschmissen. Also ich weiß nicht, ob er geritten ist, das ist so das Bild, steht so nicht drinnen im Text, aber es hat ihn jedenfalls von den Füßen gerissen, er ist am Boden gelegen. Er war 3 Tage lang blind, weil das so intensiv war, was ihm da begegnet ist. Und also das war wirklich dramatisch. Und das hat für ihn alles verändert. Und er hat da verstanden, etwas verstanden, was Paulus schon im Alten Testament, das ist der Teil der Bibel, der vor Jesus niedergeschrieben wurde, was da drinnen steht. Im Psalm 52, ich zitiere aus 2 Psalmen von David, der Psalm 52, ab Vers 12, schreibt David: Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ja. Was sagt der David da? Er möchte ein verändertes Herz haben. Als allererstes. Er möchte, dass sich da in seinem Innersten was verändert. Dass das Böse weniger nimmt und die Liebe und zunimmt und das Gute. Er wünscht sich, dass sein Geist verändert wird, dass sein Geist stabiler wird und dass er sich nicht mehr so immer hin und her treiben lässt von allen möglichen. Ja. Er wünscht sich, in Gottes Nähe zu sein. Da ist schon wieder diese Beziehung drinnen. Er wünscht sich nicht, Gottes Regeln möglichst genau einzuhalten, sondern er möchte Gott möglichst nah sein. Er möchte die Freude erleben, wenn Gott ihn rettet. Und er möchte nicht aus Angst gehorchen, sondern er möchte, dass Gott sein Herz so verändert, dass er gern das tut, was Gott will. Weil das, was Gott von uns will, ist Gutes. Die Bibel ist kein strenges Gesetzbuch, das uns knechtet und unterwirft. Die Bibel ist eine Lebenshilfe. Die Bibel ist ein Lebenshilfebuch, die uns hilft, ein gutes Leben zu führen, das weit über dieses irdische Leben hinausgeht. Ja. Und im Psalm 51 gibt es noch so etwas ganz Schräges aus alttestamentlicher, aus jüdischer Perspektive. Ja, das ist völlig gegen das Gesetz, das jüdische eigentlich, was David da schreibt. Da schreibt er im Psalm 51, Vers 18, folgendes: Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Und das ist total verrückt aus jüdischer Sicht, weil im jüdischen Gesetz ist genau vorgegeben, wenn du schuldig geworden bist vor Gott, dann hast du dieses oder jenes Opfer zu geben, das muss auf ganz bestimmte Weise dargebracht werden, da müssen ganz bestimmte Dinge dabei sein. So waren die Regeln und der David sagte, hilft mir nicht weiter. Das Opfer, das dir gefällt, schreibt der David, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Ich sage euch den Zusammenhang, in dem dieser Psalm geschrieben wurde. Das war, nachdem der Prophet Nathan ihn aus das fürchterliche Unrecht, das er angerichtet hat, hinweist. Der David hat Folgendes gemacht. Er hat eine wunderschöne Frau gesehen, die gebadet hat, wollte die unbedingt haben, hat ihn in den Palast holen lassen, hatte Sex mit ihr, ohne mit ihr obwohl sie verheiratet war mit einem anderen Mann, ja, und er eh schon Dutzend andere Frauen hatte. Dann ist die Frau schwanger geworden, dann wollte er die Schwangerschaft vertuschen, indem er ihren Ehemann hereingeholt hat, dass er zu seiner Frau geht und der Ehemann hatte da ein bisschen mehr Charakter oder Festigkeit als der David zu dem Zeitpunkt, weil der Ehemann hat gesagt, Moment, es ist Krieg, ich bin im Krieg, ich bin im Kampf mit meinem Kameraden, ich werde sicher nicht heimgehen, mich mit meiner Frau vergnügen, wenn meine Kameraden vor der Stadt in ihren Zelten übernachten, ich bleibe bei meiner Truppe, ich mache sowas nicht, ja. Also das Vertuschen hat nicht funktioniert. Was ist dem David eingefallen? Er hat dafür gesorgt, dass der rechtmäßige Ehemann dieser Frau umgebracht wird. Und zwar, er hat ihn im Kampf dorthin gestickt, wo es mit Sicherheit zu rechnen ist, dass er umkommt. Also dort, wo es der erbittertste Kampf geführt wird und so weiter. Ja. Nur weil er eine Frau unbedingt haben wollte. Obwohl er schon Frauen gehabt hat. Mehrere. Das war ja damals okay so. Ja. Und in dieser furchtbaren Situation, wo er gemerkt hat, was für ein Irrsinn das war, was er da aufgeführt hat und was für ein entsetzliches Unrecht er da begangen hat, hat er gesehen, okay, religiöse Rituale werden mich da nicht mehr rausholen. Rituale, äußere Rituale können mich nach dem, was ich getan habe, unmöglich retten. Das Einzige, was mich retten kann und wird, ist, wenn ich wirklich vor Gott meine furchtbare Schuld eingestehe. Und Reue heißt ja nicht, oh Gott, es tut mir leid, weil ich erwischt worden bin und ich mich schlecht fühle, weil ich erwischt worden bin. Ja, das ist keine Reue. Das ist eher egoistisch, weil da geht es darum, dass ich mich besser fühle nachher. Ja? Reue, so wie es eine gesunde Reue, schaut so aus, dass ich wirklich kapiere, was ich angerichtet habe. Und dass ich von dem tief getroffen bin, von dem, was ich anderen Menschen, mir selber und Gott angetan habe. Und das war Gott klar, ja, das hat er gesehen. Und deswegen hat er gesagt, okay, Äußerlichkeiten kann ich mir in die Haare schmieren, auf gut wienerisch gesagt. Kann ich mal sparen. Mein Herz ist mein Problem. Und da muss Gott mich verändern. Ja. Und spannenderweise hat der Prophet Hesekiel über 500 Jahre bevor Jesus geboren wurde schon gesagt, dass Gott uns versprochen, dass Gott sich genau darum kümmern wird und dass er das lösen wird. Hesekiel 36, Vers 26, ist kennen wahrscheinlich einige von euch. Ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das heißt, schon im alten Bund vor Jesus, wo das Gesetz war, wussten die Juden, okay, unser eigentliches Problem ist unser Herz. Und die Lösung kann nicht aus uns selber kommen, da braucht man Gott dafür. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und Jesus nimmt das dann, was der David in seinem Psalmen sagt, greift das dann auf in einer bestimmten Situation, wo den Jüngern, den 12 vorgeworfen wird, sie hätten bestimmte Regeln beim Essen nicht eingehalten. Und Jesus sagt dann Folgendes, alles was ihr esst, geht durch den Magen und verlässt dann wieder den Körper. Böse Worte aber kommen aus einem bösen Herzen und machen den Menschen, aus dessen Mund sie kommen, unrein. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das macht unrein. Wer aber mit ungewaschenen Händen isst, wird davon nicht unrein. Und da bricht Jesus schon wieder radikal mit jüdischen Gesetzen, weil die jüdischen Speisevorschriften waren ein zentraler Teil der jüdischen Identität. Das war ein ganz wichtiger Teil, den Juden gelebt haben, im Bewusstsein, dass Gott das von ihnen erwartet, damit die Menschen rundherum sehen, dass sie anders sind als sie. Ja, genau, ist heute noch so. Also der Auftrag Gottes an die Juden war, seid anders, weil ihr zu mir gehört. Das hatte ja einen Sinn. Das war ja nicht nur, weil Gott sich das lustig war und da komische Dinge sich ausgedacht hat, sondern weil er an äußeren Dingen sichtbar machen wollte, das ist mein Volk, die gehören mir, die gehören nicht zu dieser Welt und deswegen leben die anders als ihr. Ja, und dann sagt da Jesus auf einmal, na, ist nicht notwendig, das ist nicht das Problem. Jesus knüpft an die Bergpredigt an, wo er sagt, da hat er viele Beispiele, bringt er da, wo er sagt, unser eigentliches Problem ist nicht unser Verhalten. Unser eigentliches Problem ist das Böse in unserem Herz innen drinnen. Das macht uns kaputt. Das richtet Schaden an, verletzt uns selbst, Gott und andere Menschen. Ja. Wir sehen, Äußerlichkeiten sind Gott nicht wichtig. Damit sage ich nicht, dass Regeln bedeutungslos sind. Zusammenleben kann nicht funktionieren ohne Regeln. Jede Gesellschaft, wir in Österreich haben Regeln, viele davon unausgesprochene Regeln, wie man miteinander reden, wie man sich begrüßt, wie man sich verabschiedet. Diese vielen alltäglichen Kleinigkeiten, ja. Aber wenn ich mich an diese Regeln halte, ja, dann helfe ich damit, dass wir gut miteinander auskommen, dass wir gut zusammenleben können, ja. Aber das macht mich nicht zu einem guten Menschen, ja. Ich meine, ein Beispiel, weil ich war ja viele Jahre, aber etliche Jahre im Land gelebt und die Margit lebt ja auch, meine Schwiegereltern leben ja auch am Land. Und im Land ist es zum Beispiel ein hoher Wert, dass man sich grüßt auf der Straße, ja. Das ist wichtig dort. Das macht man so, Punkt. Ja. Nur das Problem ist, ich kann das machen und kann jemand anderen freundlich grüßen und kein Mensch kann in mich reinschauen, wie es da wirklich ausschaut. Und ich kann mich zusammenrennen und jemanden grüßen und in meinem Herzen drinnen sonst was denken und die Person wird es wahrscheinlich nicht wirklich mitkriegen. Manche vielleicht, aber es kommt darauf an, wenn ich gut schauspielen kann, werden die anderen nichts mitkriegen, was ich mir wirklich denke. Ja. Unser Problem ist, ich komme noch einmal, unser Problem ist nicht unser falsches Verhalten. Unser falsches Verhalten ist nur ein Symptom. Unser falsches Verhalten zeigt uns, dass wir ein Problem haben. Das Verhalten ist niemals das Problem. Das Verhalten richtet Schaden an, ja, das ist richtig. Und bewirkt nicht gute Dinge, wenn wir uns nicht dort bewegen, wie es Gott uns vorgegeben hat und wie Gott uns zeigt, dass wir leben sollen, dann hat das nicht so klasse Auswirkungen, mehr oder weniger, aber gut ist das nicht. Ja. Aber das eigentliche Problem sitzt viel tiefer. Das eigentliche Problem ist unser Herz. Und am Ende ist die Wurzel von dem allen immer unsere Trennung von Gott. Und wenn wir mit Jesus gehen, und das machen ja viele von uns schon, dann ist es einfach, weil wir Gott noch nicht richtig verstanden haben, weil wir zwar Teile seines Wesens verstanden haben, weil wir Gott einen Teil unseres Lebens schon in die Hand gelegt haben, aber andere Teile unseres Lebens, da lassen wir ihn nicht hin. Da darf er nicht hinschauen, da mache ich, was ich will, weil da ist mir das zu riskant. Ja. Aber weil Paulus das erkannt, eben, und deswegen hat Paulus, weil er gesehen hat, dieses ganze äußerlich, das kann man entorschmieren, das nützt man nichts. Nettes Verhalten ist nicht die Lösung. Und das hat bei ihm zu diesem radikalen Gesinnungswandel geführt, dass er gesagt hat, dreimal hintereinander sagt, das, was ich bisher geglaubt habe, diese Äußerlichkeiten, dieses strenge, super strenge Einhalten von Gottes Regeln und Gesetzen, ist wertlos. Dreimal hintereinander, es ist wertlos und zum Schluss, also es ist Müll. Gegen das, was ich in Jesus Christus habe, ist ein Furmist im Vergleich dazu. Ja. Was heißt Jesus Christus zu haben? Theoretisch ist es relativ einfach, Christus zu haben. Da braucht es ein paar wenige Schritte, die uns Menschen aber aus verschiedenen Gründen immer wieder erstaunlich schwerfallen. Ich gehe noch darauf ein, warum. Der erste Schritt, ich erkenne an, eigentlich muss es sein, weil ob ich es erkenne oder nicht, Gott ist immer da. Ich erkenne für mich, dass Gott tatsächlich existiert und dass er Interesse an mir hat, dass er an mir begegnen will. Das ist einmal das Erste. Dass einmal das Licht aufgeht, dass ich, aha, ja, da ist ein Gott, der will was von mir, der ist interessiert an mir. Der ist nicht böse. Der ist gut und der will gute Dinge für mich. Ja. Der nächste Schritt ist auch ein wichtiger Schritt, das muss nicht in der Reihenfolge jetzt zwingend sein. Ja. Ein anderer wichtiger Schritt, es ist wichtig, dass ich begreife, dass ich aus eigener Kraft nichts gegen das Zerstörerische und das Böse in mir machen kann. Es ist wichtig und notwendig, dass ich begreife, ich brauche Gott dafür, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ja, weil solange ich aus eigener Kraft probiere, ist die Tür für Jesus zu. Und das gilt auch für uns, wenn wir mit Jesus gehen. Wenn ich glaube, in einzelnen Lebensbereichen kriege ich es an einer eigenen Kraft hin, dann ist in diesem Lebensbereich die Tür von Gottes Geist für Gott zu und bin ich angewiesen auf meine eigene begrenzte Kraft. Und da bringen wir in der Regel nicht viel weiter und schon gar nicht viel Gutes. Da werden wir immer wieder scheitern, wird immer wieder in die Hose gehen. Ja. Also, dass ich sozusagen, das ist jetzt pathetisch gesagt, aber es ist so, dass ich jemanden brauche, der mich vor mir selber rettet und der mich von mir selber erlöst, von dem Zerstörerischen und Negativen in mir drinnen. Ja. Das dritte ist, dass ich begreife, dass Jesus mir genau das geben kann und will. Dass Jesus derjenige ist, der mich vor mir selber rettet und vor dem Bösen in mir. Und der vierte Schritt ist, dass ich dann eben die Entscheidung treffe, dass ich sage, okay, wenn das so ist, was ich jetzt alles verstanden habe, dann bin ich bereit, mein Leben in seine Hand zu legen. Dann verzichte ich darauf, es selber zu kontrollieren, weil was dabei rauskommt, habe ich eh selber gesehen. Und ich lege es in seine Hand, im Vertrauen darauf, dass er was Besseres draus machen kann. Das Problem ist, wir leben im aufgeklärten Westen, in Europa, dem Herzen der Aufklärung und der Arroganz der Intellektuellen, sage ich jetzt so mutig. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich sehe es auch zum Beispiel, unsere Vorurteile gegenüber den USA, ist so viel Überheblichkeit dabei. Ja. Die sind anders als wir und einiges läuft ganz schief, aber Bei uns läuft auch viel schief, liebe Leute. Wir sind nicht die tollen Typen, für die wir uns selber immer wieder halten. Vieles von dem beißt sich mit dem, was unsere Gesellschaft sagt und wovon wir zutiefst geprägt sind, ob wir es wollen oder nicht. Ich merke es ja an mir selber auch, ich kämpfe genauso damit, dass ich von westlichen Aufklärungsdenken geprägt bin und deswegen manche Sachen einfach nicht reingehen da oben ins Hirn. Ja? Ist so, aber das macht ja nichts. Gott ist größer und er wird mir das schon Schritt für Schritt zeigen. Okay? Ich gehe auf zwei Punkte ein. Das eine ist diese Sache mit dem Bösen. Das ist heute, hört man heute überhaupt nicht gern. Wir sind so geprägt davon, von diesem humanistischen Bild, dass zu dieser tiefen, das geht aus dem Humanismus hervor, diese tiefe Überzeugung, der Mensch ist gut. Und wenn der Mensch nur unter den richtigen Umständen aufwachsen würde und wenn alles gut wäre und ein positives Umfeld und, Bildung, ganz wichtig, Bildung macht, bringt gute Menschen hervor, haben wir gesehen, funktioniert auch nicht. Und das ist so tief in uns drinnen, dass der Mensch an sich gut ist. Und wenn dann wer herkommt, nein, der Mensch ist nicht gut, der Mensch ist böse, dann das beißt sie. Ja. Und da haben viele ein Problem damit und wollen das nicht akzeptieren. Denken, das kannst du doch nicht sagen, hallo, aufgrund wovon, ich bin doch kein böser Mensch, ich habe niemanden umgebracht. Kennt ihr das? Genau, Selbstgerechtigkeit, ja. Der Mensch bestimmt darüber, was gerecht ist und was nicht, und wehe, da kommt irgendwer daher und schon gar nicht der Gott, der mir dann sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und da sind wir beim zweiten wichtigen Punkt, nämlich dieses, ich spreche jetzt aus menschlicher Perspektive, dieser perverse und absurde Gedanke, dass der Weg in die Freiheit über die Selbstaufgabe führt. Ja? Das ist aus menschlicher Sicht völlig gaga. Ja? Für uns ist Selbstverwirklichung so ein extrem hoher Wert. Es ist zum Teil wirklich eine Katastrophe. Wir zahlen mittlerweile wirklich einen hohen Preis dafür, dass wir die Selbstverwirklichung zu einem dermaßen einem Götzen gemacht haben. Ja? Ich brauche nur daran denken, es ist so furchtbar, wenn man anschaut, was in Beziehungen passiert, wenn zum Beispiel ich heute sage, ich treffe eine andere Frau, bin furchtbar verliebt in sie und ich denke mir, das ist jetzt meine große Liebe und das fühlt sich richtig an und weil es sich richtig anfühlt, ist es richtig, wenn ich die Margit verlasse und mit der Frau zusammenlebe und mich nicht mehr schere um Frau und Kind. Weil es fühlt sich ja für mich richtig an. Und wenn es sich für mich richtig anfühlt, dann kann es nicht falsch sein. Was das mit der Margit macht oder mit meiner Tochter, wenn ich das machen würde, ich werde mich hüten, das zu tun. Ja, aber ich meine, das ist dieser Irrsinn daran, dass dieser Trip nach Selbstverwirklichung buchstäblich zum Teil über Leichen geht mittlerweile. Ja. Und das ist den Menschen zum Beispiel völlig wurscht ist, oder ich will gar nicht sagen wurscht, das wird zu weit gehen. Sie sind blind dafür, was sie damit anrichten, ja, wenn sie nur auf sich selber schauen. Ganz blödes Beispiel, ich bin verheiratet und Vater. Da ist man in weiten Teilen seines Lebens fremdbestimmt. Wenn man Kinder hat, hat die Selbstverwirklichung Pause, fertig, es ist so. Jeder von euch, der Kinder hat, weiß das. Ja? Da ist Schluss mit Selbstverwirklichung. Da ist dran, gemeinsam sich gegenseitig als Eltern zu unterstützen und sich in sein Kind zu investieren. Fertig. Und das ist gut und richtig so. Das soll ja so sein, weil wie soll die Anna ein gesunder, erwachsener Mensch werden, wenn ich nicht bereit bin, mich in sie zu investieren? Wie soll das gehen?
Selbstverwirklichung in einer anderen Art.
Ja.
Die Rolle, die man eben, in die man
hineingebracht hat. Ja, ja. Ich meine, es ist auch eine ungesunde Form der Selbstverwirklichung, da sind Frauen besonders anfällig dafür, wenn das Kind zum Götzen wird und das Kind über alles und dann die Männer daneben stehen und der Mann, der fürs Baby nicht einmal halten, weil du machst das nicht richtig, gib her. Nein, das darfst du auch nicht, weil ich weiß, wie das geht. Du machst es anders, geh weg da. Ich bin die Mutter, nur die Mutter weiß was und so weiter. Ja. Ich bin ein Mann, es ist mir fremd, aber ich sehe es. Ja. Und wenn wir ehrlich sind, fallen wir ja selber immer wieder so oft in diese Falle hinein, dass ich meine Wünsche an erste Stelle setze und nicht das, was Gott von mir will. Ja, es ist ein lebenslanger Kampf. Die andere Seite ist, ich kann jeden Tag neu anfangen. Ich kann jeden Tag mich aufs Neue entscheiden und sagen, okay, heute. Ja, also wenn ich komme gleich darauf, danke Adrian, ich komme gleich darauf zurück. Nicht? Und da braucht es zwei Dinge. Das eine ist, Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott ist kein Gott der Regeln, Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will Beziehung mit uns, er will Nähe mit uns. Er will, dass wir in seine Gegenwart kommen, weil das es erst uns ermöglicht, ein gutes Leben zu führen. Ohne seine Nähe und seine Gegenwart sind wir im wahrsten Sinn des Wortes aufgeschmissen. Ja, wir funktionieren. Ja, Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, leben kein schlechtes oder fürchterliches Leben deswegen. Ja. Und es gibt Christen, die ein fürchterliches Leben führen. Das allein sagt noch nichts. Ja. Aber im Endeffekt, ein Leben ohne Gott geht am Ziel vorbei. Ein Leben ohne Gott geht an dem vorbei, was eigentlich uns möglich wäre. Ein Leben ohne Gott wird nie das sein können, was es ist. So toll es äußerlich erscheinen mag, es wird niemals diese Tiefe und diese Schönheit und diese Größe haben, wie wenn ich Jesus in die Hand lege, weil er mich dann frei macht von all dem Bösen und all dem Negativen. Ja. Mir fallen zwei Dinge in dem Zusammenhang ein, die so wichtig sind und mit denen und die so uns oft und so, mit denen wir oft so kämpfen. Das eine ist die Zeit mit Gott. Schwierig. Für mich war das so erfrischend wie der Mike Pilavachi, ein grandioser Leiter in England, der dort tolle Dinge bewegt hat, einen großartigen Dienst auf die Füße gestellt hat, gemeint hat, der Killer war der vollzeitliche Dienst für ihn. Von dem Zeitpunkt an war er super beschäftigt und hat keine Zeit mehr für Gott gehabt, weil er so beschäftigt war. Ja. Ich meine, er überzeichnet das natürlich immer, das ist halt so seine Art, aber das ist schon so. Ja. Unser Alltag, der uns auffrisst. Entweder weil wir so viel zu tun haben oder weil wir so viele Zeiträuber haben oder beides. Ja. Der John Wright hat es auf der Vineyard-Konferenz in Thun so schön gesagt, wenn ich viel zu tun habe, wenn ich Stress habe, wenn ich ersticke in meinen Aufgaben, ist es so viel entspannender und so viel effektiver auch, wenn ich mehr Zeit mit Gott verbringe. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn ich mir die Zeit nehme und ich habe so eine lange To-Do-Liste und denke mir, boah, das schaffe ich nie. Ich nehme meine Zeit mit Gott und auf einmal geht das zack, zack, zack. Entspannt. Ja. Ist vielleicht nicht immer so, aber im Großen und Ganzen bin ich überzeugt davon, dass das so funktionieren wird. Ja. Martin Luther wird das Zitat zugeschrieben, heute habe ich viel zu tun, also muss ich heute viel beten. Ja. Und da steckt eine tiefe Wahrheit darin. Und ein anderes Beispiel ist der Gottesdienst. Wenn die Bibel sagt, dass man die Versammlungen nicht versäumen sollen, dann geht es nicht darum, dass wir die religiöse Pflicht erfüllen, hier jeden Samstag ab 16 Uhr einen Sessel anzuwärmen. Ja. Darum geht es nicht. Das ist, wenn das die einzige Motivation ist, dann denke ich, ja, bleib zu Hause. Nein, bleib nicht zu Hause, weil dann hast du Gott wenigstens die Chance, an dir was zu machen und dir zu begegnen und dich zu berühren, ja, damit sich das vielleicht ändert. Ja. Also bleib nicht zu Hause. Ja. Aber wir brauchen die Zeit miteinander. Es geht nicht um Sessel anwärmen und um religiöse Pflichterfüllung, es geht darum, dass wir Zeit miteinander verbringen. Dass wir gemeinsam Gott anbeten, das macht so einen Unterschied, ob ich Gott zu Hause anbete oder ob wir das gemeinsam da tun. Das ist ein großer Unterschied, ja. Dass ich mit Leuten reden kann, dass ich mich mit Leuten austauschen kann, dass ich entweder jemand da ist, dem ich mein Herz ausschütten kann, oder dass ich für jemanden da sein kann, der das gerade jetzt braucht. Auch das ist für mich sowas Schönes und sowas Großartiges, wenn ich die Möglichkeit habe, für andere da zu sein. Gibt nichts Schöneres. Geben ist seliger als nehmen, heißt es auf Lutherdeutsch. Ja? Das stimmt wirklich. Ja. Und ich glaube, es liegt oft gar nicht einmal so sehr dran, ja, die Fahrerei ist stressig, ja, es kostet Zeit, hin und her. Ich meine, stimmt alles, ist alles richtig, aber das ist nicht das Einzige. Das ist das, nicht das, was Gottesdienst ausmacht. Und ich glaube, oft geht es einmal nur um den Schalter in unserem Kopf, dass wir den Schalter in unserem Kopf umlegen und nicht nur den Preis sehen, den wir zahlen dafür, dass wir halt jeden Samstag daherkommen, sondern mehr auf das sehen, ja, was kriege ich denn da? Wie schön ist das, Menschen zu treffen, die ich mag, meine Familie zu sehen, meine Kirchenfamilie zu sehen, Gott anzubeten oder was aus Gottes Wort erklärt zu bekommen, das dann nachher Gebet ist und so weiter und so fort. Ja. Wir sind Beziehungswesen und keine Einzelgänger. Und Menschen, man weiß mittlerweile, dass Menschen, die einsam sind, wesentlich früher sterben. Ja. So dramatisch wirkt sich das aus. Es geht darum, dass ich bereit bin, mich selber aufzugeben. Und dabei geht es nicht um den östlichen Weg. Der östliche Weg sagt, das Ich ist böse, das Ich muss ausgelöscht werden, da darf davon nichts mehr übrig bleiben. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, der alte Mensch muss sterben. Der, der von Gott nichts wissen will, der, der gegen Gott rebelliert, der, der zu Gott sagt, bleib mal fern, ich will dich nicht, ich hasse dich, lass mich in Ruhe. Der Teil in uns muss sterben, aber da gibt es noch was anderes in uns und das erweckt Paulus zum Leben. Das ist das Bessere, das Schönere Ich. Das, was Gott in mir zum Leben erweckt, wenn ich mein altes Ich bereit bin aufzugeben, ist dieser unglaubliche Schatz, den Gott in jeden von uns reingelegt hat. Es ist völlig wurscht, ja? Wo du stehst, wo du bist, wer du glaubst, dass du bist. Gott hat einen Schatz in dich hineingelegt. Und er will diesen Schatz zum Glänzen bringen. Und das geht aber nur, wenn du das alte Ich bereit bist aufzugeben. Ja? Das kann nur leben, wenn das alte Ich, das Gott ablehnt, stirbt. Das ist hart. Das ist bitter. Und das fällt uns unendlich schwer. Ja? Aber es ist der einzige Weg. Ja? Und ich merke es an mir selber, ich habe so viel Gutes mit Gott erlebt. Ja. Ich habe Wunder erlebt, wie Gott mich zutiefst berührt und meine dramatische, lebensverändernde Begegnung mit Gott habe ich gehabt. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Ich habe das bis heute von mir, dieses Bild, wo ich im Kurberg Oberla sitze und es macht so wie wusch und alles ist anders. Ja. Das ist Gott und das will Gott uns geben und ich glaube, wir brauchen auch diese Begegnungen mit ihm. Wir brauchen diese Begegnung mit ihm, damit wir mit ihm weitergehen können. Und weil ich das auch erlebt habe, ja, deswegen vertraue ich auf Christus, der mich rettet. Jesus hat mich rausgeholt aus einer zutiefst kaputten Existenz. Ja. Und das war kein einfacher Weg da heraus, der hat viele Jahre lang gedauert. Ja. Ich habe ungesunde Kirchen auf dem Weg erlebt, die mir nicht weitergeholfen haben, aber ich habe mich an Gott festgehalten. Gott sei Dank habe ich immer gesehen, es ist nicht Gott der Böse, es sind Menschen, die es nicht auf die Reihe kriegen, die mir geschadet haben. Gott ist gut, ich kann, weiß es nicht, warum das so war, aber ich kann halt nicht anders. Ja?
Ich hätte eine Frage, das alte Ich
ja.
Ablegen oder sterben lassen,
ja.
Ist das ein Vorgang? Oder muss es immer wieder sterben und muss man es immer wieder ablegen? Also kommt es immer wieder zurück, das alte Ich? Das steht im Kind.
Also ich sage es jetzt, wie ich es erlebe. Ja? Es passiert immer wieder, ein Teil ist, dass Gott mir Dinge wirklich nimmt und die sind dann nicht mehr so, wie sie vorher waren. Also dass ich habe so erlebt, dass wirklich Dinge mit einem Schlag anders waren. Ja, das ist der eine Teil. Ich habe es erlebt, dass ich durch einen Prozess gehe und dann wird es besser. Und ich erlebe aber auch, immer wieder, dass es Dinge gibt, die kommen einfach immer wieder, die kommen immer wieder. Und ich glaube, das ist das Spannungsfeld, in dem wir stehen. Der Paulus schreibt ja selber, bevor er stirbt, sagt er, er ist unter den Sündern, ist er der Größte. Ja. Also das ist, wir stehen in diesem Spannungsfeld. Wir sind einerseits vor Gott völlig reingewaschen, weiße Kleider, alles drum und dran, ja, frei von jeder Schuld, makellos. Und es gibt diese andere Seite, dieses alten, bösen Ich, das bis an unser Lebensende in uns lebt und wirkt. Und das Spannende ist, ich habe gelernt über die Unterschiede zwischen westlichen und jüdischen Denken. Ja. Und westliches Denken tut sich schwer mit Spannungsfeldern. Wir im Westen durch dieses rationale Denken und so weiter können nur so in Entweder-Oder denken. Entweder sind wir noch Sünder oder wir sind geheiligt, aber entweder-Oder. Und in diesem alten jüdischen Denken war das anders, da war das kein Widerspruch, das war sozusagen beides wahr. Ja. Wolltest du was sagen, Helga? Ja, ja, genau, richtig. Natürlich, ja, so ist es, das stimmt, ja, das ist richtig, das ist so, weil Gott das so sagt, ja. Ja, also das Problem ist eben, Helga, was ich sehe ist und womit wir uns wirklich schwer tun, und das liegt an unserem Denken und nicht an der Bibel, da kann die Bibel nichts dafür, dass wir von so einer Art des Denkens geprägt sind, ist, es ist beides, ja. Es geht, der Paulus schreibt, er haut einen Dorn im Fleisch und der Engel Satans darf er mit Fäusten quälen, obwohl er eine neue, gleichzeitig sagt, in Christus bin ich eine neue Schöpfung. Ja. Das ist, da bin ich so froh über die katholische Kirche, die dann solche Sachen als Geheimnis bezeichnet. Ja. Und die dann sagt, okay, wir wissen es nicht, unser Verstand kann es nicht ergreifen, aber wir akzeptieren es uns, weil es in Gottes Wort so drinnen steht. Aber wenn es für uns nicht miteinander zusammengeht. Aber unseren Verstand, unser Denken übersteigt. Ja, ja, es ist, ich meine, ich Beispiel ist die Dreieinigkeit. Dort diskutieren die Theologen seit 2000 Jahren darüber und keiner hat es wirklich verstanden. Und wir können es nur demütig so stehen lassen, dass es so ist, weil es in der Schrift so steht und akzeptieren, unser Verstand reicht nicht aus, um das zu kapieren. Und ich glaube, mit diesen Spannungsfeldern, wie ich das nenne, ist es gleich. Wir können nur akzeptieren, dass in der Bibel beides drinnen steht. Was ich nicht will ist und was ich gar nicht gut finde, ist, wenn man sozusagen ein Wort Gottes gegen das andere ausspülen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, ich weiß schon. Ich habe das aber oft erlebt. Nicht? Dieses Bibel-Bum, Bum, Bum. Nicht, dass der eine sagt, ja, aber da steht das und der andere sagt, na, weil da steht das. Das ist menschlich. So kommen wir nicht weiter. Ja. Ja, also das ist einfach, das müssen ich glaube, also meine Überzeugung ist, wir müssen das aushalten, dass in der Bibel beides drinsteht. Nicht, dass man auf der anderen Seite alles neu ist, aber wir erleben es ja immer wieder in uns. Es ist ja unsere Realität, dass wir immer wieder leben. Unser alter Mensch lebt noch. Ja. Naja, darum müssen wir ja beides festhalten. Darum müssen wir das ja festhalten. Darum ist es ja so wichtig, dass wir uns daran festhalten. Wir sind in Jesus eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu. Und dem müssen wir uns festhalten. Das ist wichtig, du hast völlig recht. Wenn ich das aus dem Blick verliere, dann verliere ich die Hoffnung und dann kippe ich wieder in meine alten Geschichten zurück, in meine ungesunden. Da gebe ich wieder recht, Helga, ja. 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 Ja, ja.
Also einiges Neues.
Ja, ja.
Also der Luther sagt, wir sind Sünder und wir sind gerecht.
Ja.
Gleichzeitig.
Ja, ja.
Und gesagt, was ich gesagt habe, das Alte ist gestorben.
Ja.
Es ist tot, aber es zuckt noch. Es zuckt.
Ja. Nein, schau, es geht, es ist. Ja. Ich glaube, der gesündeste Umgang ist damit, dass wir sagen, wir müssen uns an dem festhalten. Wir sind neue Schöpfung in Jesus. Jesus hat uns komplett reingewaschen. Aber wir sind tagtäglich konfrontiert damit, dass das Alte noch lebt in uns. Und das wird bis zu unserem Tod so bleiben. Ja. Aber wir sind trotzdem eine neue Schöpfung. Und das ist unsere Hoffnung. Und das mache ich auch persönlich so. Wenn ich wieder eintappe in meine Geschichten und sündige und mich schuldig mache, ja, dann halte ich mich trotzdem an und sage, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus. Ja, das rettet mich ja genauso. Das rettet mich genauso wie dich, Helga. Das ist mein Hoffnungs... Ich verstehe mich nicht falsch, das ist das, was mich hält. Passt schon. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja, genau. Ja. Ich sage nicht, ich sag nicht, dass man, versteh mich nicht falsch, Helga. Es geht darum, dass man ihr einen Weg finden müssen, wie gehe ich damit um, dass Gottes Wort sagt, so ist es, und dass mein Alltag aber sagt, so ist es aber nicht. Ja, ich auch. Natürlich. Ja, natürlich machen wir das. Das machen wir ja alle. Ja, ich habe es auch gern einfach. Deswegen weiß ich, dass das alles, was ich an Blödsinn mache, ja, man nichts von dem nehmen kann. Verstehst? Das kann man nichts von dem nehmen. Ja. Es gibt so den blöden Spruch, diesen weltlichen Spruch, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Aber das hat eine tiefe, da ist eine tiefe Wahrheit drin. Ja. Das war besser. Ja.
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 Ja. Ja. Ja, passt. Aber mir ist wichtig, dass du weißt, ich halte mich genauso wie du an Gottes Wort fest. Ich würde es nicht relativieren, überhaupt nicht. Nichts liegt mir ferner, als da Gottes Wort zu relativieren. Weil er sagt es, dann ist es so. Ja.
Ich habe
es einmal
so gehört,
ja.
Ich meine
Meinung, ich war kurz draußen. Ja. Sagt ja der Paulus spannenderweise nicht, wie er mit Gott ringt, warum quält mir der so? Und die Gottes Antwort darauf ist, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Eben wie du sagst, das danke Helga, das war ein wichtiger Punkt, nicht, dass wir eben nicht stolz werden. Weil solange wir auf der Welt wären, sind wir immer in der Gefahr, dass wir glauben, ich habe es verstanden, ich habe es jetzt gecheckt. Ich bin der Oberchecker, ich weiß es nicht. Ich weiß es, alles, Entschuldige. Ich habe es unbewusst richtig gestellt. Das war ein freudvoller Sprecher in dem Fall. Auf die gute Art und Weise, ja. Ja, ich komme zurück. Aber danke für die Fragen und so weiter, ja. Das war gut. Was ich sagen wollte, ist Folgendes. Ich habe schon gesagt, Jesus hat mich rausgeholt aus einer wirklich kaputten Existenz. Und ich habe so viel Gutes mit ihm erlebt. Es waren viel schmerzhafte Dinge waren auf dem Weg auch. Ich habe eine fürchterliche Beziehung hinter mir, aber fürchterliches Burnout hinter mir. Beides, weil ich halt Gott ungehorsam war in letzter Konsequenz. Das waren die Konsequenzen meines Ungehorsams, war, dass ich Katastrophen erlebt habe. Das hat mich auch geprägt. Ja. Da habe ich auch was gelernt draus. Ja. Aber er hat alles verwendet, was er erlebt hat, das Gute wie das Schlechte, um mich zu formen. Um in mir das wahre Ich, das er in mir eingelegt hat, hervorzubringen. Ja. Und ich glaube, darum geht es, dass wir uns auf diesen Prozess einlassen, dass er in uns dieses wahre Ich hervorbringen kann. Ja. Der Gerechte fällt so und so viel Mal, aber Gott richtet ihn doch immer wieder auf, steht in Gottes Wort drinnen. Weiß jetzt nicht wo. Und auf das können wir vertrauen und auf das können wir bauen. Und Gott hat uns versprochen, dass er alles in unserem Leben zum Guten wenden wird. Das heißt nicht, dass uns keine bösen Dinge erfahren, widerfahren werden, dass uns nichts Blödes passieren wird, aber Gott wird es immer nehmen und in einen Segen verwandeln. Und ich merke das in der Familie so intensiv mit der anderen, nicht? wo es halt, wie man halt Kinder hat, gibt es immer wieder Crashes und geht es auf nicht so schöne Weise hoch her. Und Gott hat es immer umgedreht und es ist immer ein Segen daraus geworden, indem wir nach so einem Streit Dinge klären haben können und Dinge nachher besser gelaufen sind. So ist Gott. Und dass es nicht dazu gekommen ist, dass wir uns dann alle beleidigt in unsere Ecken zurückgezogen haben. Oder wir sind zumindest nicht dort geblieben, sondern sind wieder zurückgekommen und haben uns ausgesöhnt und sind menschlich näher zusammengewachsen und menschlich weitergekommen, alle drei miteinander. Jeder von uns, weil wir als Eltern müssen genauso lernen, wie unser Kind. Ja. Gott möchte uns diese Begegnungen schenken, weil es diese Begegnungen sind, diese tiefen inneren Begegnungen, die uns den Halt geben, den wir brauchen. Kopfwitzen nutzt uns nichts, wenn es weiter fortgeht. Wenn es weiter fortgeht, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, und ich habe wirklich Härten erlebt, das, was mich aufrecht gehalten hat und was mich durchtragen hat, war, dass Gott mir begegnet ist, dass Gott mich tief berührt hat, dass es in meinem Herzen drinnen erlebt hat, dass er da ist, dass er großartig ist, dass er es gut mit mir meint. Ja. Und deswegen schreibt er der Paulus im Bibeltext, ich gehe zurück nochmal zum Bibeltext, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Das brauchen wir alle miteinander. Und ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde. Dass die nicht so schönen Dinge im Leben, die uns widerfahren, Teil dieses Reifeprozesses sind. Und dass aus Zerstörerischen was Neues erwächst. Und das habe ich auch erlebt. Die Katastrophen, die in meinem Leben passiert sind, haben aus mir einen barmherzigeren, liebevolleren und demütigeren Menschen gemacht und mir viel von meinem bösen Stolz runtergerammt, der mich sehr geprägt hat, viele Jahre meines Lebens, und der nicht schön war. Ja. Mein Wunsch ist es, der Wunsch von Paulus ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Und ich glaube, das ist ich möchte über das ins Gebet gehen, jetzt aus der Predigt außer. Dass wir jetzt still werden vor Gott und schauen. Und es gibt immer wie immer zwei Möglichkeiten. Spürt einmal rein, ob da was ist, wo ihr Sehnsucht habt, dass Gott euch in einem bestimmten Punkt berührt, damit ihr weiterkommt, was auch immer das ist, ja. Und ich lade euch ein, euch darauf einzulassen und zu empfangen. Und wenn ich möchte euch ein Angebot machen, wenn ihr Sehnsucht habt, dass Gott euch an einem bestimmten Punkt berührt hat, dass ihr da an einem bestimmten Punkt seine Kraft erlebt, ja, dann steht es entweder auf oder öffnet eure Hände oder macht es irgendwie nach außen hin sichtbar, ja, damit andere das sehen, weil es gibt sicher auch Menschen unter uns, die Gottes Kraft schon, die da schon durch sind, die das erlebt haben, die heute sagen, heute brauche ich nichts, aber heute möchte ich ein Segen für andere sein. Und ich möchte diejenigen unter euch einladen, die sagen, okay, es ist jetzt nichts, was ich jetzt akut brauche. Aber ich möchte für andere Menschen ein Segen sein. Die lade ich ein, dass sie dann für die Menschen beten, die ihre Hände öffnen. Ja? Und ich lade euch ein, euch beide da hinten nach vorne zu kommen. Um entweder andere zu segnen oder Segen zu empfangen.